herzlich willkommen in der Mental Mall, der weitläufigen Einkaufspassage in unseren Köpfen, durch die wir mit euch entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern wollen.
Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinters Glas und reflektieren.
Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen.
Hallo.
Ich will anfangen. Miri, wie geht's dir?
Danke, gut.
Ja, wir haben schon wieder einen Gast.
Ja.
Dieses Mal Miriam Davutwandi, a.k.a. Cashmiri.
Genau, die Miri hat auch einen Podcast, und zwar auch einen Podcast über Mental Health tatsächlich. Einen sehr großen, guten Podcast, den ich als einen der wenigen Podcasts, die ich höre. Und ich finde es voll schön, dass du heute hier bist, Miri.
Hallo.
Magst du dich einmal vorstellen? Ich denke, die meisten HörerInnen wissen Bescheid, aber mal kurz sagen, wer du bist, was du machst.
Ja, ich bin Miriam. Ich bin gerade noch ein bisschen verpeilt, weil ich mal wieder zu spät gekommen bin.
Echt?
The Shade.
So schlimm.
Ja, man muss dazu wissen, dass Sören auch teilweise mitarbeitet am Podcast und deshalb schon meine Arbeitsweisen mitbekommen hat. Genau, ja, ich bin eigentlich Musikjournalistin, habe jetzt
prämierte sogar jetzt, ne? Mit Preis. Prämierte Musikjournalistin. Gratulation, ja.
Danke, danke. Ja, ich habe gestern erst dieses 21 Savage Video gesehen, wo er durch seine alte Hood läuft mit seinem Grammy und alle dürfen den einmal anfassen.
Kenn ich gar nicht.
Geil.
Hast du auch gemacht?
Nein, das will ich noch machen. Ich will nach Bukarest in meine alte Hood und dann mit diesem Wisch, also ich habe bisher nicht mal einen Zettel bekommen, aber vielleicht kriege ich ja noch einen Zettel ausgedruckt und dann einmal mit meinem Journalistenpreis alle Omas im Viertel dürfen immer meinen Preis anfassen.
Finde ich cool.
Voll schön. Ich würde das mit den Leuten machen, die mich früher in der Schule gehänselt haben. Mm. Bei denen würde ich so vor der Tür klopfen und würde das sagen.
Hallo.
Wenn ich den Preis bekommen hätte. Guck mal.
Kriegen wir noch hin, Mia. Kriegen wir hin. Ich bin eigentlich Musikjournalistin, habe jetzt einen Mental Health Podcast, so wie ihr auch. Und lege, wenn nicht gerade Corona ist, auf als DJ.
Mhm.
Und heiße da Cashmiri. Können wir mal über diesen Namen sprechen später irgendwann?
Sehr
ich wurde
gerne.
Beleidigt unter diversen Videos. Was ist das für ein dummer Name? Warum nennt sie sich nicht direkt Moneten, Miriam? Und das regt mich auf. Und ich dachte, das ist der Anlass, um das endlich zu klären.
Hä, aber ich finde das doch einen coolen Namen.
Das ist ja auch mehr an Kaschmir angelehnt,
ja, natürlich,
oder?
Aber das checken die Leute nicht. Die denken, ich nenne mich ernsthaft Geld, Miriam.
Ja, und selbst wenn.
Selbst
ist doch
wenn.
Toll.
Ja.
Geld lieben wir
just,
doch, oder?
Aber Leute dissen mich, weil die es einfach nicht checken irgendwie. Ja.
Ey, lass die Leute reden.
Ganz genau.
Ist das nicht ein Ärzte-Song?
Ja, aber wir reden nicht über diesen Ärzte-Song. I don't know them. Guck mal, ich habe, weil mir geht es im Moment richtig scheiße. Wir haben ja heute auch das Thema Depression. Und ich dachte mir so, ja,
geil.
Perfekt, because I'm depressed as hell. Und ich dachte mir so, wie kann ich mir den Alltag versüßen? Und ich habe jetzt so Young Farin Urlaub und Young Bela B. als mein Handy-Hintergrundbild, wo sie einfach so hot aussehen. Und jedes Mal, wenn ich das aufmache, bin ich so, ja, ich bin 14, na und?
Also, das ist jetzt so mein Style, TBH.
Was die anhaben oder sich einen Celebrity Crush als Hintergrundbild zu machen?
Nee, was die anhaben. Wie die aussehen, wie die gestylt sind.
Ist halt meiner, sorry.
Ja, nee, ist halt dein Handy auch.
Farin Urlaub, 87.
Der war
hübsch.
Schon hot.
Ja, schon,
ja.
Ne?
Ja. Ja.
Schicker Mann. Ja, anyway.
Jetzt kurz zu den Ärzten. Wer hat das gestern gesagt? Gestern erst meinte noch jemand, dass die Ärzte sowas wie die Metro Boomins der damaligen Zeit waren.
Die was?
Was war das?
Eine Störung.
oder dass sie quasi die Rapper von damals haben, weil sie einen Mixtape nach dem anderen gedroppt haben.
Echt?
Ja.
Angeblich. Ich wusste das gar nicht. Aber,
es gibt ganz viel komische, ulkige, unreleased Ärzte-Sachen. Und die haben auch so zwei so Punk-Platten, in Anführungsstrichen, die damals nur über inoffizielle VerkäuferInnen vertrieben wurden. 5678 Bullenstaat zum Beispiel. Mit dem tollen Song Bravo Punks, wo sie sich so ein bisschen auch immer drüber lustig gemacht haben, dass sie aus kommerziellen Gründen so die Pop-Schiene gefahren sind, aber eigentlich ja aus der Punk-Szene kommen. und dann einfach so sehr kommerzialisiert wurden. Zu ihrem Vorteil auch. Also ich finde diese ganzen Pop-Songs aus den 80ern viel, viel besser als alles, was davor und danach kam. Und ja, das waren richtige Stars damals. Und die sind auch so nicht wegzudenken. Ich mag die ja nicht, weil ich wirklich jetzt die Musik höre und denke, boah, das ist das Geilste, was ich jemals gehört habe. Und das ist irgendwie eine musikalische Meisterleistung, sondern einfach, weil ich so damit groß geworden bin und weil die einfach so Instanzen sind und kultig und sympathisch und irgendwie so über so eine lange Zeit so relevant in meinem Leben waren und sind, dass die halt nicht wegzudenken sind für mich.
Geil, ich liebe dieses Ärzte-Knowledge.
Ja,
ist auch kann alle ihre Anti-Hip-Hop-Allianz-T-Shirts wieder ausziehen. Rap und Punk, Leute, haben mehr gemein, als man denkt.
Ey, das war so ein Ding früher, oder?
Ja,
das war
voll.
So krass. Wir haben immer gesagt, die Hopper, die scheiß Hopper.
Ja. Hey.
Warst du ein Anti-Hopper damals?
Ja, voll, klar. Ich stand immer mit so 4, 5 anderen Leuten am Rand vom Schulhof und wir haben die Hopper böse angeguckt und wurden aber auch von denen geärgert. Aber wir haben die auch geärgert.
Also ihr wart damals noch in der Mehrzahl. Jetzt auch definitiv nicht mehr, aber damals schon.
Ja, an meiner Schule nicht tatsächlich, aber jetzt nicht mehr. Also
Die Rache der Hopper.
It is what it is. Aber ich finde es schön, dass das jetzt beides so Hand in Hand geht. Gerade so irgendwie so vor 3 Jahren oder so, wann so Emo-Trap aufkam. Und
Trap ist überall, jetzt sogar im Pop.
Eben, ganz genau. Dass das alles so zusammenkommt und genreübergreifend, finde ich eine der schöneren Entwicklungen der neueren Zeit.
So?
Ja. Okay. Man muss dazu sagen, dass ich spontan bei mir daheim ein Setup aufbauen musste. Also falls es Soundprobleme gibt.
Aber ich finde es irgendwie schön, das ist ein bisschen intimer. Und vor allen Dingen, wenn du bei diffus sitzt, Sören, dann kann ich immer dein Gesicht nicht sehen, dann bist du nur ein großer Schatten.
Ach so, stimmt, weil es da immer gegen das Licht ist.
Genau, da könnte es auch jemand anders gewesen sein die letzten Male. Keine Ahnung.
Ich war's.
Sehr gut, Gott sei Dank. Ja, was läuft sonst? Was läuft sonst so? Was geht bei euch sonst so?
Ich habe eine Single rausgebracht. Das habe ich nämlich letzte Folge ganz vergessen zu sagen.
Stimmt, ja.
Hört die, bitte.
Ja.
Guckt auch das Video.
Das Video ist so schön. Ich finde das ja immer sehr, sehr schön, wenn das Video die Soundästhetik so untermalt. Ohne, dass man unbedingt spielt und schauspielert, was im Text gesagt wird, sondern dass einfach so die Stimmung vom Sound aufgegriffen wird und man so mit so Farben arbeitet, die man vielleicht hört, auch wenn das weird klingt. Aber für mich haben manche Songs so Farben. Hm. Und das wird in deinem Video genau wiedergegeben, was ich da höre an Farben.
Bist du Sinnästhetikerin?
Ein bisschen vielleicht, ja.
Okay.
Also ich würde es nicht sagen, weil meine Wohnung so sau unordentlich ist. Aber ich habe ja, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich so angefangen habe, mir so Home-Decor-Artikel zu kaufen und jetzt so ein paar Instagram-Accounts folge, so Pearly Aesthetics und so. Jetzt ist vor ein paar Tagen ein neuer Teppich gekommen und ich finde es immer schöner. Ich habe jetzt auch mehr Lust, sauber zu machen, damit es halt wirklich dann auch hübsch aussieht, weil ein schöner Teppich nutzt ja nichts, wenn 500 getragene Socken da drauf rumliegen.
Oh, zum Thema Teppichen habe ich auch eine Story. Ich bin letztens voll besoffen zu Hause alleine um 3 Uhr nachts einen Lil' Kim-Teppich bestellt. Oh, es gibt so einen Typen, ich glaube, der ist Australier, der macht so Teppiche, die aussehen wie so eine Vinyl. Und eigentlich ist diese Vinyl-Aesthetic ist halt eigentlich echt durch. Also, dass man sich so Platten an die Wand hängt und so. Also, ich hatte auch mal so eine Schale aus so einer alten Platte. Also, ich finde das, ich kann das mittlerweile nicht mehr sehen. Aber das war halt, das war halt so ein rosa Lil' Kim-Vinyl- Teppich. Und den habe ich mir irgendwann mitten in der Nacht besoffen für $300 gekauft.
Ey, sowas muss man machen.
Alter.
Da kannst du aber lange
warten. Er ist noch nicht da. Das dauert bestimmt ein halbes Jahr, bis der ankommt. Ich glaube, der muss den noch knüpfen.
Ey, same. Ich warte gerade auf ein T-Shirt aus Amerika. Es gibt so einen Künstler, der Max Gruber hat auch T-Shirts von dem, der mit einem Filzstift so iconic Leute aus der Rock-Szene so malt und auch so andere Kultmotive und der hat dieses Nacktfoto von Peter Steele aus dem Playgirl Magazine gemalt und jetzt warte ich die ganze Zeit darauf, dass ich das Nude-Drawing von Peter Steele in der Post habe und ich hoffe so ein bisschen, dass es noch ankommt, bevor ich nach Berlin fahre, damit ich das dann jeden Tag dort tragen kann, aber ich glaube, das wird nix. Ich fahre am Freitag, wenn alles klappt, nach Berlin. Ich hatte gestern so ein bisschen Furz-Scare, weil wir meinen Arbeitsplatz komplett dicht machen mussten, weil vorgestern jemand da war, der
was?
Achso.
Furz ist bei uns Corona. Wir sagen ja. Corona.
Warum sagt ihr nicht Corona?
Das soll ein positiver Safe Space sein hier. Ich kann das Wort nämlich nicht mehr hören.
Okay.
Und Sören und ich haben so einen komischen Kindsköpfe-Humor und dachten, das ist das naheliegendste Wort. Aber ja, wir mussten gestern einen Arbeitsplatz zumachen, weil da eine positiv getestete Person vorgestern war. Und da ging es mir sowieso, also die komplette Woche ist absolut scheiße für mich gewesen. Und da ging es mir gestern richtig, richtig schlecht, weil dann so im Raum stand, dass ich jetzt vielleicht in Quarantäne muss. Aber ich hatte keinen Kontakt zu der Person und zu den Personen, die Kontakt zu der Person hatte, nur auf Abstand. Also wird das wahrscheinlich nichts sein und dann klappt das hoffentlich. Aber ich hasse, dass sowas immer passiert, wenn man irgendwo hin will und wenn man mal was vorhat. Weißt du, ich sitze so 2 Monate nur zu Hause und dann will ich eine Sache machen und dann passiert sowas.
Es nervt einfach. Ich wurde ja, wie ihr vielleicht wisst, wurde ich ja 30 kürzlich.
Alles Gute nachträglich.
Und danke. Und ich hätte halt saugern auch geil gefeiert. Aber es ging nicht. Aber ich glaube, ich habe es smart gelöst. Zum Glück war das Wetter nice und irgendwie war ich im Café so den ganzen Tag und jeder, der Bock hatte, ist mal vorbeigekommen. Auf Abstand.
Du saßt so an so einem Ehrentisch mit so einer Krone und hast die Leute so nacheinander empfangen.
Ich habe mal so ein Girl auf Insta gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Die hat auch Geburtstag gehabt im April, also als so Hochphase war und alles noch unklarer als eh schon. Und die hat sich auf so eine Bank gesetzt im Park und hat einfach alle Leute so halbstündig getaktet. Von morgens bis nachts ist jeder Freund, Freundin ist einmal kurz vorbeigekommen, hatte eine halbe Stunde Zeit. Sie saß da wie so eine Queen auf dieser Bank. Das Geschenk durfte der Queen überreicht werden. Voll sie hat einen kurzen Austausch, hat mit jedem einmal angestoßen. Sie war auch safe übelst besoffen am Ende des Tages. Ja, und dann hat sie irgendwie so 15 Leute durchbekommen oder so.
Das ist ein total schönes Konzept, weil so unterhält man sich dann auch wirklich mal mit jedem. Ne? Wenn man eine Party macht, dann redet man wahrscheinlich immer nur, also ich habe immer so meine, ich will nicht sagen meine Lieblingsleute, aber es gibt immer so Leute, wenn ich mit denen in einer Gruppe unterwegs bin, connecte ich mit denen am ehesten und dann ist man irgendwie doch immer so ein bisschen gesondert und so ist das Problem gelöst. Das ist voll gut.
So ähnlich war es bei mir. So ähnlich.
Sehr schön.
Ihr wart aber nicht da leider.
Ja.
Ihr habt gefehlt.
Hätte ich gerne gemacht, aber ich war echt...
Wir feiern jetzt zu dritt nach.
Genau.
Auf eine Art, stimmt.
Kuchen ist ja noch da.
Was ist es denn für Kuchen?
Schoko.
Ah ja, perfekt. Simple but effective. Ich krieg morgen Geburtstagskuchen, meine Mom hat morgen Geburtstag und dann... Ich habe nämlich keinen Backofen, sonst würde ich mir selber immer wieder mal was backen. Ich esse ja nur süßes Essen und Kuchen würde da ganz gut zu meinem Gusto passen, aber wir haben ja keinen Backofen. Da geht das leider nicht.
Ihr habt
das ist mein
Backofen.
Nee, wir haben keinen Backofen. Das ist ein Anspruch an die nächste Wohnung, dass ich einen Backofen habe.
Ist
doch
Stani, also ist doch Pflicht.
Ich glaube nicht.
Nee.
Wir haben nur in Berlin wäre Herd- und Backofenpflicht.
Wo, ich wohne ja auch nicht in Berlin. Vielleicht ist
ja,
also.
Ja, stimmt. Aber also, jede Wohnung hat doch einen Backofen.
Nö. Wir haben halt eine Kochplatte so, aber keinen Backofen.
Sick.
Ja. Und also ich will in meiner nächsten Wohnung Backofen und ich träume von einem Waschtrockner. Das ist so meine nächste große Investition, glaube ich.
Don't do it. Don't
Warum?
Do it. Ich habe mir Anfang des Jahres als meine erste Erwachseneninvestition einen Waschtrockner bestellt.
Ja.
Und die ganze Wohnung hat nach Pisse gestunken, wochenlang.
What?
Ja, plus es fusselt halt alles voll. Waschtrockner.
Aber warum stinkt er nach Pisse?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es hat nach Pisse gestunken. Meine Wäsche hat nach Pisse gerochen, die Wohnung hat nach Pisse gerochen. Ich empfehle keinen Waschtrockner.
Ist das so ein generelles Waschtrocknerproblem?
Ich habe das mal gegoogelt. Ich bin nicht die Einzige, die das Gefühl hat, es riecht nach Pisse.
Oh mein Gott, so. Waschtrockner riecht nach Pisse.
Ja, deswegen mach's nicht. Also wenn du auch jemand bist, der drauf steht, dass Wäsche auch wirklich nach frisch gewaschen riecht, dann
ja,
don't
voll.
Do it.
Aber ich meine Waschmaschine kriegt's auch nicht hin. Ich habe die neu gekauft und die müffelt auch immer ein bisschen, obwohl ich direkt rausmache. Woran liegt es?
Reklamieren.
Wäscheparfum. Ihr braucht Wäscheparfum. Damit habe ich vor ein paar Monaten angefangen und das hat alles verändert.
Aber davon kommt man in die Hölle, in die ökologische Fußabdrück-Hölle.
Vom Wäscheparfum wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja,
also
okay.
Ist es,
ich bin ja vegan.
Okay, Karma-Konto wieder hoch.
Ja. Und schon ganz lange auch tatsächlich, ja.
Okay, dann darfst du Wäscheparfüm benutzen.
Ja. Nein, wahrscheinlich ist es wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Ja, und auch Waschmittel, auch diese Pots, stinkt. Oder? Das ist doch ja. bestimmt auch total schlecht.
Ja, das fressen die Leute, die auch. Hm, egal.
Was?
Hat man nicht eine Zeit lang diese Waschpots, diese Tide Pots gefressen? Das war doch.
Ja.
Ah, das war mein Lieblingsmeme. So funny.
Die Leute sind gestorben. Das war der Lieblingsmeme.
Verbitten Nektar. mit diesem Kloreinigungszeug, das so lecker aussieht.
Was war generell so in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren so das Meme, was euch nachhaltig gekickt hat?
Bei mir Tide Pods.
Lava? Tide Pods?
Fand ich genius. Oder das neue, das Finanzamt. Ist für mich?
Ja. Ja, ist for me, das ist geil.
Es gibt jetzt einen Instagram-Filter.
Ja, stimmt, habe ich gesehen, ja. Boah, Leute, muss ich jetzt erstmal 10 Minuten mich ausklinken und nachdenken.
Okay, die Zeit geben wir dir.
Ich war immer sehr, sehr bei Pepe the Frog, als der damals so aufkam. Den fand ich immer, vor allen Dingen, da gab es immer so eins, wo er so passend zur heutigen Zeit so beatmet wird. Und dann stand so auf dem Kanister irgendwie so One Direction made in the AM. Und das fand ich immer sehr, sehr funny. Das war immer so, aber ist auch schon so lange her.
Ja, bis Pepe von den Incels übernommen wurde. Also wenn heute jemand noch ein Pepe-Profil hat, dann würde ich
sagen. Ist das ein Incel? Ehrlich? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der ist einfach jetzt fort. Manchmal taucht er so als Äffchen auf, weil gerade so Monke-Memes so aktuell sind. Oder die sind auch schon wieder ein bisschen vorbei.
Das ist eins meiner All-Time-Fave-Memes. Kennst du?
Ja, kenn ich.
Welches ist das?
Eine Frau liegt in einem Krankenhaus im Bett und der Mann sitzt nebenan mit der Hand vor dem Mund und guckt halt, hat die Augen geschlossen und sie sagt, Kevin, I'm dying, please stop beatboxing.
wieder Memes erklären hier.
Ja.
Das ist unser Podcast-Meme, dass wir immer Memes erklären.
Ja, umso witziger ist es.
Okay, warte, ich gucke mal, was das letzte Meme ist, was ich verschickt habe. Okay, ja, das ist nicht so funny. Okay, ich habe hier ein Meme, das passt auch zum Thema. Warte, siehst du das, wenn ich dir das zeige?
Ah, es ist einfach nur weiß, warte.
Dass du die Blume siehst?
Ja.
Okay, so auf dem ersten Bild ist eine sehr wütende Blume, die so schreit, weißt du, was mir meine Therapeutin gestern gesagt hat? Generation Z. Und drunter Boomer flüstert, ich gehe jetzt zur Therapie.
Ja. Ey, ich habe meine Therapie beendet. Ich habe das ja immer gesagt in den vorigen Folgen, dass ich mich in meiner Therapie nicht mehr so wohl gefühlt habe, beziehungsweise das Gefühl gehabt habe, dass die Therapieform bei dieser Person nicht das Richtige für mich ist und habe das auch länger mit mir rumgetragen, dann total oft den Termin vergessen. Also es war schon irgendwie so obvious, dass irgendwas im Raum steht. Und als ich dann vor einer Woche dort war, hat die Therapeutin das von selber angesprochen. Everything went better than expected. Sie meinte so von selbst, sie habe das Gefühl, dass es gerade nicht mehr nötig ist für mich in dieser Form. Jetzt nicht unbedingt, weil ich mich so gut fühle und weil ich so, keine Ahnung, so stabil bin, sondern weil sie auch das Gefühl hat, dass sowas wie ein Coaching oder so gerade besser wäre für mich. Und das ging alles schneller als gedacht. Und jetzt bin ich gerade erstmal therapielos. Und trotzdem depressiv, wie lange nicht mehr, wo wir eine krass smooth Überleitung jetzt zu unserem heutigen Thema haben, denn heute geht es um Depressionen.
Ich stelle mir, by the way, bei Coaching stelle ich mir immer so eine Person vor, die so mit der Trillerpfeife vor dir steht.
Du musst jetzt glücklich sein, du Penner!
Und wird dich bei allem anschreit, was du machst. Ist aber, glaube ich, nicht so.
In so kurzen Hosen auch noch.
Ja, so 70er-Jahre-Training schon.
Egal welches Wetter.
Ja. Es ist dieser Sportlehrer von 21 Jump Street, der dann am Ende der Bösewicht ist.
Ja, Hände hoch, wer hat Depressionen in diesem Podcast? Hey. Drei Hände von oben.
Gerade nicht.
Gang.
Ja, also
großes Thema.
Total, weil es auch, glaube ich, also ich habe mir diesmal keine Statistiken durchgelesen, aber ich würde mal wagen zu behaupten, dass es eine der meistverbreiteten psychischen Erkrankungen ist und Gott sei Dank auch in den letzten Jahren so ein bisschen in der offen besprochenen Mitte der Gesellschaft angelangt ist, um das mal so ein bisschen, ne, also die Leute reden drüber und es ist ein bisschen gegenwärtiger geworden, nicht allgegenwärtig, obwohl es das für viele Leute sicherlich ist, aber allgemein ist es irgendwie ein Thema geworden, über das mehr gesprochen wird, das sehr ernst genommen wird und über das hinweg auch die Leute so, glaube ich, so ein bisschen so eine Destigmatisierung in ihren Köpfen begonnen haben. Trotzdem, auch hier sind wir immer noch nicht an dem Punkt, an den wir hin sollten. Und ja, also ich persönlich habe über den Verlauf meiner Essstörung Depressionen entwickelt, weil ich ja auch dann einfach, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, sehr isoliert war und sehr unglücklich mit mir selbst. Und ehe ich mich versah, ist dann dieses wirklich tiefe Unglück in diese graue, triste Gleichgültigkeit einer Depression übergegangen. Hat sich erst angefühlt wie so ein Schutzmechanismus, um mich vor diesen krassen Emotionen zu schützen, die ich ja immer schon habe. Und dann irgendwann war das aber dieses Nichtsfühlen belastender als dieses Borderline auf und ab. Und ja, das war tough und ich habe das jetzt auch phasenweise immer noch. Also ich würde sagen, gerade bin ich da schon wieder so mit einem Bein drinne, weil einfach gerade alles so aussichtslos ist. Und ich glaube, das ist so ein Kernbegriff, der das Gefühl einer Depression ganz gut beschreibt. Nämlich, dass man so dieses Gefühl der man hat so, ja, es ist so aussichtslos irgendwie.
Ja, antriebslos.
Antriebslos, genau. Man hat irgendwie das Gefühl, wofür lebe ich, wofür stehe ich auf, nichts macht richtig Sinn, nichts kickt mehr, auch wenn man Dinge macht, die eigentlich Spaß bereiten, ist es irgendwie alles nur so wie unter einer dicken grauen Decke wahrgenommen. So war das für mich immer oder so ist es für mich. Ja.
Da gibt es aber auch ganz viele verschiedene oder einige verschiedene Formen, ne?
Natürlich.
Oder Bezeichnungen, bestimmt. Diagnosen.
Ja.
So eine, keine Ahnung, eine kurze Depression oder eine repetitive Depression oder...
Da gibt es ja noch leicht, mittelschwer und schwer.
Ja.
Das unterscheidet sich auch nochmal in der Härte.
Und das ist ja sehr oft auch ein Teil von einer, keine Ahnung, von einem größeren Begriff. Also keine Ahnung, zum Beispiel ein Teil von Borderline ist ja auch Depression.
Ja.
Es gibt auch eine High-Functioning-Depression.
Was ist das denn?
Das ist bei Leuten, die auf den ersten Blick erstmal so voll ihren Alltag meistern. Mhm. Ich glaube, da schlitter ich gerade so ein bisschen rein zwischen... Das wirkt noch aus, als würde man voll krasse Dinge tun, aber eigentlich kackt man voll ab oder man kriegt es zwar hin, so zur Arbeit zu gehen und seine Aufgaben zu erledigen, aber liegt dann halt die ganze Nacht wach rum oder kriegt einen Zusammenbruch, wenn man jetzt Kaffee bestellt und irgendwie vergisst, was jetzt genau, ob man jetzt den Pumpkin Spice Latte haben wollte oder nicht. Genau, dass sich das dann eher im Alltag an anderen Dingen äußert. Ja. Weil da gibt es ja auch nochmal ein anderes Stigma, dass man ja nicht funktionieren könnte. Das denken ja auch ganz viele, dass man ja dann komplett raus aus dem Leben ist. Das stimmt ja auch nicht unbedingt. Also, ja.
Ja, da habe ich auch neulich so ein Meme oder so ein Tweet drüber gesehen mit, wenn eine Person, also wenn ein Boomer dich einmal lachen sieht, dass die Person dann denkt, deine Depression ist geheilt. Ja. So, weil man einmal irgendwie Spaß hat. Und das ist ja auch nur ein blödes Vorurteil. Man hat definitiv auch mal Momente des Glücks und der Freude. Bei mir persönlich war das immer nur so, dass es nicht so im Bauch angekommen ist, if that makes any sense. Also man findet etwas lustig und man kann auch rückblickend sagen, hey, heute war ein guter Tag. Aber man nimmt es nur so äußerlich wahr. Man streicht nur über die Oberfläche des Glücks und wird nicht so ganz davon erfüllt. Mhm. Das ist die Scheiße da dran.
Voll. Ja, das kenne ich total. Ich habe das teilweise bis heute noch, dass ich nicht mehr so richtig, so wie man früher so Lachflashes hatte. Mhm. Ich habe das nicht mehr. Ich weiß nicht, ich meinen letzten Lachflash, gibt es ein Wort, was nicht nur 13-Jährige benutzen dafür? Nee, ne? Aber das, ich weiß nicht, wann ich das hatte, dass man einfach so richtig so auf dem Boden rumkullert vor Lachen.
Ja.
Ich habe man verlernt, das klingt so dramatisch, aber ich glaube, man verlernt echt so ein bisschen so ein tiefes Empfinden von Freude. Man ist zwar schon happy und es geht einem gut, man ist sich auch zum Beispiel seiner Privilegien bewusst und weiß, okay, es ist geil, ich habe Essen, ich habe Therapie, es ist alles nice. Aber so dieses tiefe Lachen und Happy sein, das kann schon eine sehr lange Zeit wegbleiben.
Voll.
Ja.
Was war es bei euch für eine Form von Depression?
Also laut Diagnose eine mittelschwere Depression. Aber ja, keine Ahnung, das zieht sich jetzt ja irgendwie schon durch fast über ein Jahrzehnt. Keine Ahnung, ich glaube, das war mal was anderes, mal wiederum was anderes. Als ich vor, wann war das, 4 Jahren zur Therapie bin, hat sie halt mittelschwere Depression diagnostiziert. Aber auch als Teil einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also ähnlich wie bei mir halt als Teil von was Größerem. Ja.
Wo hast du deine Erst-Therapie gemacht? In deinem, in,
Bad Säckinge.
Ich vergesse immer den Namen, Bad
Säckinge. Nein, das war während des Studiums in Leipzig. Da war ich in so einem Nachbarskaff von Leipzig, wo sonst nicht viel passiert ist. Aber genau, ihr wisst ja, wie schwer es ist, eine Stelle zu finden. Dementsprechend musste ich halt auf die Käfer ausweichen. Mhm. Und meine Therapeutin hat, also es ist ja immer noch Sachsen, ne? Ist jetzt nicht das reichste Bundesland, aber das war so ein richtiges Bonzenkaff, wo nur so ganz reiche Leute aus dem Osten gelebt haben. Und sie hatte dementsprechend halt so reiche Moms, die da waren. Mhm. Also da waren nur so reiche, ungefähr 50-jährige Frauen. Mhm. Also ich war mit jedem Attribut so die Einzige bei ihr. Ja, aber im Endeffekt war es nice.
Also hattest du das Gefühl, dass das auch nur die richtige Stelle dann letztendlich war, weil du mit der Therapeutin klargekommen bist?
Am Anfang natürlich gar nicht. Auch allein, wenn man dieses Kaff betritt, dann diesen Raum betritt, der fancy aussieht auf den ersten Blick, die anderen Leute dort rumlaufen sieht. Klar dachte ich erstmal, da gehöre ich gar nicht hin, aber wir haben uns ziemlich schnell aneinander gewöhnt und auch so zugearbeitet. Also ich habe mich sehr angepasst an sie sich sehr an mich. Und im Endeffekt war das schon eine ganz gute Sache. Und vielleicht auch besser, als hätte ich mir von Anfang an jemanden gesucht, der so voll auf mich zugeschnitten ist.
Hm. Ja, mit dem Raum, ich finde das immer, also ich war ja schon in vielen Therapiepraxen und ich war ganz lange bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin und saß dann immer in so einem orangenen Kinder-IKEA-Stuhl, obwohl ich so 19 Jahre alt war. Und hinter mir war so ein großes Puppenhaus und alles war voll mit Plüschtieren. Das war am Anfang auch ein bisschen weird, aber das hat man sich auch irgendwie dann so, ja, das hat man dann hingenommen und wir haben uns so ein bisschen gefunden. Und die war super. Also ich würde sagen, das war tatsächlich die Therapie, die bei mir am meisten gebracht hat. Weil das war so eine Verhaltenstherapie und die ist so richtig rangegangen. Also das war richtig intens. Und das hat dann auch wirklich gut geholfen.
Ja, ich hatte keine gute Therapie.
Oh no.
Aber schon okay. Es war halt so ein Classic, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. So ein Old White Man, der halt einfach so in seiner Welt lebt und irgendwie völlig den falschen Beruf gewählt hat.
Hoch. Also ihnen geht's schlecht, weil sie sind so heimlich in ihre Mutter verliebt. Das ist der Grund, warum es ihnen schlecht geht.
Er hat so von Freud gelernt und dann abgeschaltet im Studium.
So ein Müll. Ja.
Das Einzige, was ich nice fand, was er gesagt hat, wo ich viel drüber nachgedacht habe, ist das, warum er, also man fühlt sich ja immer so wohl in so einer Depression auf eine ganz komische Art.
Voll,
ja.
Dass es einfach so ist, weil es so ein vertrautes Gefühl ist.
Ja.
Und dass man eigentlich erst gegen Depressionen ankämpfen kann, wenn man dieses vertraute Gefühl auch loswerden will.
Ja, total.
Und das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Gerade wenn man so jung ist und dann findet man es ja auch irgendwie cool, die ganze Zeit scheiße drauf zu sein.
Klar, ja.
Man bildet sich auch ein, dass man bessere Songs schreibt und dass man kreativer ist, wenn man eine gequälte Seele ist. Das ist dieses Vorurteil oder dieser Stereotyp und zu einem Stück stimmt er, also beziehungsweise wenn ich wirklich negative Emotionen habe, kann ich darüber bessere Songs schreiben, aber mittlerweile kann ich die auch irgendwie so channeln und kann die einfach künstlich herbeiführen, wenn ich mich irgendwie für einen Text in diese Stimmung begeben muss und muss nicht mehr mein ganzes Leben so schleifen lassen. Ich glaube, was so schön und vertraut und wohlig an einer Depression ist, ist, dass sie so einen Filter über die Welt legt und auch so ein bisschen Schaumstoff um dich herum packt.
Das ist eine geile Sonnenbrille mit Gelbfilter.
Genau, so ist das. Also manchmal ist diese Taubheit eben auch eine Art Schutz, weil draußen ist alles grell und laut und ernst und überfordernd. Und wenn man irgendwie auf dem Papier stehen hat, dass man etwas hat, was einen von dieser Masse irgendwie absondert und was so ein bisschen so einen Schutzfilm um dich rumlegt, dann kann das ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
Oder auch zum Beispiel in Momenten, wo man dissoziiert, also eigentlich ist es ja total schlimm, wenn man das Gefühl hat, man steht so neben sich.
Ja.
Oder derealisiert, also voll viele Menschen kennen das, dass man so das Gefühl hat, man guckt gerade auf sich selbst, wie man quasi irgendwo steht und als wäre man gar nicht man selbst.
Ja.
Das hatte ich auch schon ganz oft und bis heute kann ich mich da teilweise selber reinbringen. Und wenn ich gar keinen Bock habe auf eine Situation, wie zum Beispiel in der Bahn schreien alle rum oder so, dann dissoziiere ich manchmal bewusst und das ist total scheiße, weil man kann ja in diesem Moment dann auch so ein bisschen gefangen bleiben und dann löst es wieder alte Gefühle aus und so weiter. Aber klar, man lernt auch Dinge zu übernehmen, die einem vermeintlich helfen. Also da liegt auf jeden Fall auch eine Gefahr drin. Und wie du gerade schon gesagt hast, dass man sich halt cool fühlt. Na klar, also gerade wenn man jünger ist, man macht das ja auch irgendwann so als Teil seiner Persönlichkeit fest. Und ich hatte auch, als ich so meine ersten Therapieerfolge hatte und es mir langsam echt gut ging, hatte ich auch das Gefühl, ich verrate jetzt alle meine depressiven Freunde, weil in meinem Freundeskreis sind schon, glaube ich, fast jeder und jede hat irgendwie einen Berührungspunkt damit. Nicht, dass jetzt alle so ready for clubs sind, aber die meisten haben irgendeine Berührung damit. Und ja, dann hatte ich das Gefühl, okay, krass, jetzt bin ich so die, der es am besten geht. Kann ich dann überhaupt noch mit denen über irgendwas reden? Als ob man sich ja nur über seine Depression unterhalten würde den ganzen Tag. Das tut man natürlich nicht. Aber klar, man denkt irgendwann, das ist fast schon so ein Personality-Trait. Ja. Anstatt einfach eine Krankheit, die man ja eigentlich, wie man das mit Krankheiten macht, die loswerden und behandeln will.
Total. Ja. Aber ich kann das total nachvollziehen. Das ging mir mit meiner Essstörung auch so. Das ist auch immer der Grund, warum ich mich so gegen die Klinik gesträubt habe, weil ich irgendwie immer gedacht habe, ja, dass ich dann irgendwie in so eine gesonderte Bubble reinkomme und wenn ich die dann verlasse, dann bin ich komplett draußen und dann bin ich nicht mehr ich und verrate mich selber und was meine Persönlichkeit ausmacht. Vor allen Dingen, wir haben auch eben drüber geredet, über dieses Anti-Hip-Hop-Alliance-Shirt. Bei uns war es ja auch einfach cool. Also so bei den Alternative-Kids und bei den Emos früher, da war es ja einfach cool, wenn du traurig warst. Da gab es ja auch schon so, ja, wie Memes über Depressionen und diese kleinen, kennt ihr noch diese kleinen Cartoons von diesen Wesen mit diesen leeren Augen, die so aussehen wie so Voodoo-Puppen? Ja. Das war damals total in. Und wenn es dir da gut ging und du immer gute Laune hattest, ich hatte auch tatsächlich, also ich habe das erste Mal, das klingt jetzt so total falsch, aber das erste Mal, kurze Triggerwarnung, es geht um Selbstverletzung. Das erste Mal selbst geschnitten habe ich mich, weil mein damaliger bester Freund mir seine Narben gezeigt hat. Und ich gedacht habe irgendwie, mir geht's auch schlecht und ich will es auch sichtbar machen wie er. Also irgendwie ist es ein bisschen durch Gruppenzwang damals entstanden. Und rückblickend kommt mir das ja nahezu albern vor. Na, ich meine, mir ging es wirklich mies, aber ich hatte vorher nicht den Impuls, das zu machen. Hab das dann bei ihm und den anderen gesehen und dachte irgendwie, ich kann mich über diese Traurigkeit und diese innere Zerrüttung und dieses Abgefucktsein definieren. Und dadurch gehöre ich auch mehr dazu und bin eine von denen. Absurd.
Voll. Erinnert ihr euch, wann ihr gecheckt habt, dass ihr Depression habt? Weil ich glaube, ich mich nicht mehr. Also es hat lange gedauert. Ich weiß, dass es mir schon sehr lang so ging, bevor ich gecheckt habe, dass es irgendwie einen Namen hat.
Boah, also das ist ja irgendwie auch Teil der Krankheit, ne? Man wird super vergesslich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, ich habe einfach die Hälfte meines Lebens vergessen, was ich überhaupt getrieben habe. Sei es die schlechten oder die guten Sachen. Ich kann mich teilweise an Auslöser nicht mehr erinnern. Also ich bin ganz happy, dass ich noch Freunde um mich rum habe, die ich teilweise schon so 15 Jahre kenne. Und jedes Mal, wenn ich mich mit denen treffe, das tut mir fast schon leid, ich quetsche die immer so aus, weil ich Dinge vergesse. Und dann frage ich, wie war ich damals mit 13 noch? Wo waren wir da? Ich habe auch bald ein Telefonat tatsächlich mit meinem Ex-Freund, weil der einfach so die Hochphase mitbekommen hat und ich sonst nicht wüsste, wen ich fragen soll, weil ich einfach so viele Dinge noch offen habe, wo ich nicht mehr verstehe, warum ich wie gehandelt habe, wo ich da eigentlich war, was ich getrieben habe. Genau, und deswegen ist so voll das wichtige Gespräch, um mal sich wieder so an sich selbst zu erinnern. Genau, deswegen ist es super schwer zu sagen. Also ich glaube, so mit 12, 13, 14 habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte mich auch schon immer mit den Themen befasst, aber so von außen vermeintlich. Also ich habe mir Bücher und so dazu gekauft und dachte so, ja, ich beschäftige mich irgendeinem Thema. Es hat natürlich nichts mit mir zu tun. Ja. Genau, dann hatte ich da so ein kleines beschissenes Mobbing-Event, wo ich dann zu so einer, wie hieß das denn früher in der Schule, wenn man...
Vertrauenslehrerin?
Ja, nee, sowas hatten wir nicht mal, aber es war, Streitschlichtung hieß das. Ja. Genau, was ja schon richtig frech ist, das Streitschlichtung zu nennen, wenn einer gemobbt wird.
Ja.
Sowas, was für ein Streitbild, aber ja. Genau, dann war ich da und da wurde man dann auch so das erste Mal so seziert von denen und dann, so da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas, ist das jetzt gerade Mobbing, was ist das, macht das auch was mit mir? Und dann, keine Ahnung, dann hatte ich eine so eine Mini-Therapie-Erfahrung, weil ich halt Psychologie dann so spannend fand und das mal studieren wollte Und dann wollte ich ein Praktikum bei einer Therapeutin machen. Die hat mich dann aber wiederum komplett ausgefragt und ausgequetscht und mich da irgendwie, ich hatte das Gefühl, das war so mit meinen Eltern abgesprochen. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Eltern mich verarschen wollten oder ob sie das selber nicht wussten, weil sie jetzt auch nicht die besten Deutschkenntnisse hatten. Also das war dann ganz komisch, aber die hat mir quasi dann auch durch die Blume gesagt, dass diese Mobbing-Erfahrungen dafür gesorgt haben, dass ich jetzt wohl eine Depression habe. Bin da aber nie wieder hin, weil ich diesen Move halt so scheiße fand.
Ja.
Und dann schließlich...
Shutter Island-mäßig.
Ja, voll.
Weil das ist auch immer so unangenehm, wenn ich habe das auch schon erfahren, wenn TherapeutInnen sich irgendwie so an ein Erlebnis klammern und das für den Grund deiner Misere irgendwie erkennen wollen. Das hatte ich auch.
Ja, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, ne? Da ist ja immer so ein Konflikt, so ein Mobbing-Ding ist direkt der Grund für alles.
Ja, und das stimmt ja gar nicht.
Mhm.
Das ist immer sehr unangenehm gewesen, wenn man damit konfrontiert wird irgendwie. Ja, aber fahr fort. Du warst, glaube ich, noch nicht fertig.
Das war fast schon die History. Also dann tatsächlich war ich dann 24, glaube ich. Da habe ich dann die Diagnose bekommen von meiner Therapeutin. Und die hat mir quasi bestätigt, dass das jetzt nicht erst seit dem Tag der Diagnose ist, sondern schon eine Weile geht.
Ja.
Genau, aber so richtig schwarz auf weiß habe ich das erst vor ein paar Jahren bekommen. Ja.
Was ich auch interessant fände zu dem Thema, habe ich ja, glaube ich, auch kurz geschrieben. Du hast ja auch so den Vergleich wie ich zwischen Kaff und Großstadt, wie das Ganze, wie man damit umgeht. Also jetzt nicht, dass es irgendwo weniger schlimm ist, aber ich finde, man merkt schon, dass damit völlig anders umgegangen wird.
Ja, voll. Oder? Also das ist ja auch allein eine Ressourcenfrage, ne? Also ich komme ja eigentlich aus einer Groß- und einer Hauptstadt, dann wurde ich in so einen Kaff geschickt und dann bin ich wieder in eine Hauptstadt. Also dieses Hin und Her war auf jeden Fall auch krass. Das vergessen auch voll viele Leute, dass auch so Migration ein volles traumatisches Event einfach ist. Und ja, also dieses Hin und Her-Switchen zwischen den Welten war schon krass anstrengend. Und dann im Kaff war es einfach mehr so eine Frage von, es gibt halt einfach nichts. Also es gab genau diese eine Person, die war halt, wie gesagt, super kacke und shady und ich verstehe bis heute nicht, was das für eine Aktion war. Und das war's. Also entweder du verstehst dich mit der oder das ist dein einziger Strohhalm nach Therapie. Und
es wusste dann auch direkt jeder, dass du dort bist.
Ja klar, ich meine, dieses Dorf, das hat keine Ahnung, also das ist eine Kleinstadt, aber trotzdem, die Innenstadt hast du halt in 2 Minuten durchlaufen. Ja. Man sieht dich dann halt, wenn du da rauskommst, das traut sich ja auch nicht jeder und jede. Also es ist, ich weiß nicht, ist das schon ein Unterschied zwischen also das ist ja ganz Klischee-Talk jetzt gerade, aber klar, so eine Anonymität einer Großstadt verglichen mit Kaff, wo dich halt jeder kennt, also wo ich nicht mal, keine Ahnung, mal einen Boy treffen konnte, ohne dass mein Vater noch bevor ich zu Hause war, da schon wusste. Also wie hätte das denn mit Therapie dann klappen können?
Ja.
Ja.
Ist nicht leicht. Also ich habe so ein bisschen... Dadurch, dass ich irgendwie, also ich bin groß geworden in einer Vorstadt von Kassel, ist kein Dorf in dem Sinne, ist halt eine Kleinstadt, aber trotzdem ist es wie ein Dorf und es wird halt auch viel geredet. Und als es bei mir so angefangen hat mit der Essstörung, da wurde dann auch so geredet und da habe ich zum ersten Mal so mitbekommen, dass ich so wahrgenommen werde. Und auf der einen Seite finde ich das ja total geil, das war ja auch immer schon so und ich hatte auch irgendwie als Kind schon dieses starke Geltungsbedürfnis und ich war auch in Chören und im Theater und in verschiedenen Musikschulen etc. Also ich habe immer so ein bisschen schon am öffentlichen Leben von dieser kleinen Stadt teilgenommen und meine Familie, also meine Oma hat total viele Geschwister gehabt und deswegen ist es eine große Verwandtschaft und man weiß eh immer, was abgeht. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass ich so wahrgenommen werde, wenn ich nicht da bin und dass ich auch negativ wahrgenommen werde. Und wenn dann auch so der Körper kommentiert wird und wie man nach außen hin wirkt und nach dem Schulwechsel, wenn LehrerInnen plötzlich bei meinen Eltern angerufen haben, um irgendwie zu fragen, was denn mit mir ist. Ich habe ja dann auch irgendwann total viel geschwänzt und war halt sehr abwesend die ganze Zeit, weil ich mich eben auch so zurückgezogen habe und alles so hazy wurde und alles irgendwie zu viel für mich. Und dann war ich gar nicht richtig da. Aber die Leute haben trotzdem geredet und man hat es irgendwie so mitbekommen. Das ist gruselig und das macht das alles nur noch schlimmer, weil auf der einen Seite das ja auch nochmal diese Definition über die Krankheit bestärkt und auch nochmal dieses Geltungsbedürfnis, was so tief in mir verankert ist, irgendwie triggert, weil es ja geil ist, wenn man irgendwie Gegenstand der Konversation ist und wenn man irgendwie bekannt ist und so ein kleiner Lokalstar, weil man eben die Weirde ist, ne? Hier die Tochter von denen, die da und da wohnen, die hat sie nicht mehr alle so. Guck mal, wie die aussieht. Ganz dünn und jetzt auf einmal bunte Haare und ganz dick und so weiter. Also es ist immer schon irgendwie so ein bisschen auch ein Stück weit geil gewesen, wenn so gegossipt wird. So befremdlich das auch ist. Und das ist heute habe ich das immer noch so. Also ich genieße das zwar irgendwie in Berlin durch die Straße zu gehen und einfach nicht angeguckt zu werden, auch wenn dann so dieses Geltungsbedürfnis auf der Ebene kickt, dass ich denke, ich bin nicht geil genug, ich bin nicht auffällig genug, ich muss irgendwas Radikales an meinem Äußeren ändern, damit ich auch in Berlin angestarrt werde. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch geil, wenn ich hier einfach ganz normal für meine Verhältnisse ganz normal gekleidet und geschminkt rausgehe und angeglotzt werde, als ob mir irgendwie irgendwas aus dem Kopf rauswächst, Hörner oder so. Also, wisst ihr, ein bisschen gefällt mir das auch. Das
ist auch nee, bei mir war es immer umgekehrt. Ich weiß noch, wie ich mir die Haare mal blond gefärbt habe, bin ich die ersten ein, zwei Wochen nicht ohne Mütze aus dem Haus.
Oh. Süß. Nee, also bei mir ist es so eine Hassliebe. Es stört mich und wenn Leute zu lang gucken, habe ich mir auch angewöhnt, zurückzugaffen oder auch einfach zu fragen, hallo, ich bin's oder so, sowas zu sagen, einfach so, hi, na, wie geht's, um die irgendwie direkt zu beschämen. Aber auf der anderen Seite, es ist auch belastend manchmal.
Aber zum Beispiel mal Kleinstadt, ich glaube, man tut den Leuten manchmal auch ein bisschen Unrecht und klar, man hat dann auch so diese Arroganz von wow, I'm special, I belong to Berlin, also ja, klar, ja. Vor allem bei mir war es ja doppelt schlimm, weil ich ja wirklich aus einer Hauptstadt komme und dann in so einen Kaff geschickt wurde, ja. Aber ich glaube, man tut denen schon manchmal Unrecht, also ich merke das jetzt am Feedback zum Beispiel zum Podcast, fast alle aus meiner alten Schule, mit denen ich eigentlich nichts mehr zu tun habe, haben sich voll nett gemeldet und ich glaube, dass viel gegossipt wird über diese Themen, ja. Im Kaff aus Langeweile, aber gar nicht aus so krass böser Absicht oder aus so einer krassen Stigmatisierung heraus, sondern einfach, weil es halt sonst nichts gibt zu reden.
Ja, wahrscheinlich wirklich.
Ja, ich glaube, wäre man auf die meisten Leute einfach zugegangen und hätte das erklärt, natürlich nicht bei allen, aber das ist überall so, dann hätte man, glaube ich, schon auch auf viel Verständnis getroffen. Aber ich glaube, da kommen halt all diese Faktoren von, man denkt, das sei was Besonderes, das ist Teil der Persönlichkeit, das kommt alles irgendwie zusammen. Aber ja, wie gesagt, jetzt in meinem Fall habe ich gemerkt, wow, okay, die sind alle echt mega lieb. Also hätte ich mich vielleicht der damals schon geöffnet, wer weiß.
Das stimmt, ja. Und werden ja alle auch irgendwie ein bisschen erwachsener und reifer. Also ich hatte das im Bezug zum Podcast jetzt noch nicht, aber in Bezug auf Musik haben mir Leute geschrieben, wo ich never ever gedacht hätte, dass die das irgendwie nice finden, was ich mache, wo ich dann so war, hey, vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen falsch gedacht.
Ja, voll schön. Shoutout an alle aus Bad Säcking. Und wie heißen eure Käfer?
Gottlamstein, beziehungsweise Landau.
Landau.
Selma.
Geil. Shoutout an Kleinstädte.
Ich hoffe, euch geht's gut da draußen.
Habe ich dir die Story mit der Zeugin Jehovas erzählt?
Nee, ich glaube nicht.
Ich weiß gar nicht, ob das too much ist für den Poddy, aber das war auch so ein krasses Feedback zum Podcast. Da hat eine an meine Eltern nach Hause geschrieben, weil die noch halt auch aus demselben Kaff ist und dementsprechend die Adresse noch kennt. Und ich habe mich voll gefreut, weil die hat mir einfach so einen 10-seitigen Brief geschrieben, wo es darum ging, ja, ich habe deinen Podcast gehört, wir waren jetzt zusammen in der Schule und so, voll toll. Und ich habe erstmal fast vor Freude geheult, weil ich dachte, wie cute ist das denn, wenn sich jemand aus der Schule mit so einem Brief auch noch meldet. Und dann war aber so auf der letzten Seite so ein Kärtchen von den Zeugen Jehovas und so Bibelverse und guck mal, was mir geholfen hat, ist halt, es sind die Zeugen. Und ich dachte so, oh Mann, fuck you, ganz ehrlich, fuck you, weil dieses Girl, die war schon zu Schulzeiten mega cool, mega nett. Ich kam super mit der aus und tatsächlich habe ich voll oft noch an die gedacht und dachte mir so, ja, hoffentlich geht's dir gut. Und dann habe ich mich so gefreut und dann dachte sie, ich sei jetzt gerade in so einem schwachen Moment, in dem sie mich hätte abholen können.
Boah.
Und das fand ich so frech, es hat mich so aufgeregt. Ich habe dann auch nicht reagiert. Ich habe überlegt, ihr zu schreiben, aber ich glaube, das bringt in dem Fall nichts. Ich meine, sie ist ja auch einfach selber schon super lang drin in diesem Ganzen. Ich weiß nicht, ob sie das so krass reflektieren kann. Deswegen habe ich nicht reagiert, aber ich habe überlegt, was wäre, wenn ich gerade echt in so einem schwachen Punkt wäre, was viele Leute ja nicht verstehen. Ich monetarisiere quasi mein Trauma gerade. So. Also ich verdiene Geld mit einem Podcast zu einem Thema, was mich so was mein tiefstes Inneres irgendwie offenbart. Klar, es geht zum Glück hauptsächlich nicht um mich, das wäre, glaube ich, noch schlimmer, aber das macht schon sau viel mit einem, sich da jeden Tag hinzusetzen und dazu was zu machen. Und das kann ich nur, weil es mir gerade echt okay geht. Für meine Verhältnisse geht es mir gerade gut. Und anders ging das nicht. Also vor 3 Jahren hätte ich diesen Podcast nicht machen können in der Lage. Und deswegen verstehen das viele Leute, glaube ich, auch nicht, dass ich bin gerade nicht in so einem schwachen Moment, wo man mich mit so einem Brief und so einem Kärtchen mit QR-Code von den Zeugen Jehovas abholen kann.
Wow, die werden jetzt digital. Toll.
Ja, Digitalisierung jetzt
die Wachturm-App.
Darf man die Sekten nennen oder kommt man dann in Jail, wenn man das macht?
Was sollen die denn machen?
Mich in Knast schicken, anzeigen.
Ach, Quatsch.
I don't know. Ja, ach, auf jeden Fall erstmal das war mir irgendwie wichtig zu sagen, dass Leute das, glaube ich, auch checken müssen. Das ist ja auch
das
was mit einem
Übergriff.
Ich glaube, so gerade so offen drüber reden und ja, eben so einen Podcast machen kann man, glaube ich, erst, wenn man so seine Erfahrungen gemacht hat, ein bisschen stabiler ist und so.
Voll. Ja. Also es gibt, glaube ich, auch ein paar Leute, die irgendwie so Therapie-Podcasts mal gemacht haben, wo sie dann so sich aufgenommen haben in Sitzungen und so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte sowas nicht. Also ich muss da echt schon eine Zeit Dinge bearbeitet haben, bis das irgendwie möglich ist.
Total.
Ja, auf jeden Fall, das so viel dazu. So viel zu Leuten aus dem Kaff, die sich wieder melden. Ja, kann gut sein, aber manchmal auch nicht.
Total übergriffig. Ich finde das ganz schrecklich. Voll. Ich hatte auf meinem vorigen Job hatte ich eine Chefin, die so christlich war, aber das war irgendwie so sektuit. Also das war irgendwie so eine bestimmte Richtung vom Christentum mit so einer Fokussierung auf so Sichtungen von Marien. Und ich finde es ja okay, wenn man in Frieden und Harmonie an das glaubt, wofür man eben einsteht und was einen auf eine Art und Weise befriedigt. Ich kann Religion definitiv nachvollziehen. I'm not a fan wird, aber ist okay. Jedenfalls hat die auch, also ich habe dort gearbeitet, als mein Vater so krank war und dann hat die das so mitbekommen und dann hat die auch angefangen, mir immer so kleine Heftchen mit so biblischen Anekdoten und irgendwelchen Geschichten von irgendwelchen Ordensschwestern hinzulegen und mir so kleine Armbänder zu schenken und so Karten mit so Marien, weil ich eben mal so eine Marienkette anhatte und so ein Kreuz. Es weiß ja keiner, dass das für mich irgendwie so eine Art Aesthetics sind, dass es so ein Goth-Ding ist und dass es irgendwie auch für mich schon immer irgendwie so ein bisschen interessant war, dadurch, dass ich halt so christlich geprägt aufgewachsen war, halt so eine Kreuzkette zwischen den gemachten Titten zu tragen und das einfach irgendwie so ein bisschen in Dreck zu ziehen, weil ich davon im Großen und Ganzen, no offense, nicht wirklich was halte. Ich habe das natürlich trotzdem angenommen, das Armband war auch voll schön und alles, habe mich auch nie getraut irgendwie zu sagen, dass mir das unangenehm ist, weil sie es wirklich nur gut gemeint hat und sie wollte mir helfen. Und das wurde immer mehr und immer mehr und das war eine ganz komische Situation für mich, ne, weil ich immer gesagt habe, danke und schön und habe das dann eingesteckt und so dabei belassen. Und dann habe ich dort aufgehört zu arbeiten, habe ein paar Monate später, das war dann vor Lockdown und dann nach Lockdown ging ich wieder hin, um meine Sachen abzuholen und meine ganzen Unterlagen mitzunehmen. Und dann bin ich so zu Hause und mache so die Mappe mit meiner Bewerbung damals und meinem Arbeitszeugnis und so auf und da rutschen mir nochmal so 20 Jesus-Broschüren entgegen. Und da war ich nochmal so, die kann einfach nicht loslassen, die Maus. Aber ja, es gibt so Leute. Ist ja auch schön, wenn man von etwas so überzeugt ist, was ja in dem Sinne auch niemandem schadet, aber trotzdem unangenehm.
Ja, es ist halt schwer, so Leuten das übel zu nehmen, ne? Weil sie in ihrem Kopf, für sie ist es halt das einzig Richtige.
Genau, ja, ja.
So ein bisschen bin ich ja auch mit Therapie. Ich gehe da ja auch sektenmäßig vor und versuche hier um Therapie einzudreschen, obwohl das auch auf gar keinen Fall für alle was ist. So.
Aber, würde ich nicht so sagen. Ich würde schon sagen, dass ein Mensch an sich, egal in welchem Stadium der psychischen Verfassung er sie sich befindet, eine andere Person zum Austausch braucht. Um über das Innenleben zu sprechen. Weil egal, was in deinem Leben vorgeht, es tut immer gut, sich mit anderen Personen darüber auszutauschen. Und das kann natürlich Freundin sein, die man sich anvertraut. Aber wenn es eine Person ist, die darauf spezialisiert ist, dir Feedback zu geben und dir Methoden mit auf den Weg zu geben, um mit deiner Situation klarzukommen, ist es, glaube ich, für jede Person ratsam. Ich habe das auch in der letzten Folge schon gesagt, man muss nicht erst an den Punkt kommen, wo man irgendwie durch eine Essstörung körperliche Einbüße machen muss, sondern wenn man am Anfang schon merkt, irgendwas läuft schief und man ist so selbstreflektiert und kann da schon einschreiten, dann kann man so früh wie möglich eine Therapie beginnen. Also man muss nicht immer am Boden sein, um diesen Schritt zu gehen, das zu machen. Ne?
Oder ein Coaching.
Oder ein Coaching. Mach hin!
Habt ihr Antidepressiva probiert? Mhm. Genascht?
Du drückst das aus, als würdest du mich gerade fragen, so ganz shaky auf in so einer Hausparty. Hast du schon mal gekifft? Nein, willst du? Ja, ich habe sogenannte Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer schon mal genascht.
Und, gute Erfahrung?
Nee, gar nicht. Also das war auch echt an einem Punkt, wo es mir super schlecht ging und ich dachte, das ist jetzt so die letzte Lösung. Ich habe dadurch natürlich auch sehr viel Erwartung reingesteckt und das Ganze, mich hat das einfach super hibbelig gemacht. Ich war die ganze Zeit wie so ein Flummi, aber wie so ein trauriger Flummi trotz allem. Konnte gar nicht mehr pennen, weil es gibt ja eigentlich so meistens so zwei Effekte. Entweder du nimmst das, um wieder irgendwie pennen zu können und deine Gedanken, dass die nicht mehr so rumkreisen, oder du nimmst es, um irgendwie wieder wach zu werden und klar zu kommen und irgendwie wieder Antrieb zu haben. So beides in so 2-in-1 gibt es halt leider kaum wirklich Möglichkeiten. Und ich dachte, okay, ich muss vor allem erstmal wieder klarkommen und Dinge erledigen und so weiter. Und ich war halt nur noch super hibbelig, konnte mich gar nicht mehr konzentrieren, habe mich gefühlt, als hätte ich mir jeden Tag 10 Becher Kaffee reingestellt. Und es hat voll viel irgendwie mit meinen Synapsen gemacht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich habe dann nie wieder mit einem Psychiater oder so drüber gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, es hat so viel bei mir umgestellt, was so Sensibilität auf bestimmte Substanzen angeht. Also ich bin super empfindlich auf Alkohol geworden. Mhm. Man soll ja auch eigentlich, wenn man wirklich das gut durchziehen will, soll man ja eigentlich auch nichts nehmen, was einen krass psychisch beeinflussen kann, was Alkohol halt nun mal tut. Hab das natürlich trotzdem ein paar Mal gemacht, natürlich auch viel Kaffee getrunken und so weiter. Und ich habe das Gefühl, seitdem diese ganzen Dinge, die machen mich komplett fertig. Also diese Tasse, die ich jetzt getrunken habe, die wird mich jetzt noch eine Woche verfolgen wahrscheinlich.
Was hast du getrunken?
Sorry.
Ein Kaffee.
Ach so, okay.
Ein Kaffee bei Sören.
So richtig hochprozentigen Alkohol von Sören eingeschenkt bekommen. MDMA-Bowle.
Wolltest du kein Amaretto in deinem Kaffee?
keine Ahnung. Es hat irgendwie so nachhaltig meinen ganzen Körper und alles so geprägt. Nicht, dass das jetzt super schlimm wäre, aber ich habe das Gefühl, es hat es mit mir getan, aber sonst keinen Effekt gehabt. Also ich persönlich bin für mich kein Fan davon. Ich weiß von vielen, denen das super geholfen hat, aber
mir persönlich gar nicht. Ja, das ist ja wie mit allem, man kann es nicht so pauschalisieren. Aber ich zum Beispiel habe mich geweigert, also ich habe mich nicht dafür entschieden, es zu nehmen. Bei mir war der Hauptgrund, dass ich, habe ich auch in der Derealisationsfolge ja gesagt, dass ich wusste, dass Derealisation durch Antidepressiva irgendwie noch ärger werden kann. Und ich stand so schon den ganzen Tag komplett neben mir und deshalb dachte ich, ich glaube, es ist nicht so smart, wenn ich es nehme. Weiß nicht, ob es gut gewesen wäre oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich glaube, es gibt ja auch mega viel verschiedene, ne?
Ja, voll. Klar.
Weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist, weil die werden ja auch, habe ich mir von einem Therapeuten sagen lassen, immer besser mit der Zeit. So.
Ja, klar, also das ist ja voll wieder die Frage von, landest du bei einem guten Psychiater, einer guten Psychiaterin oder nicht? Ne? Ja. Also man kann ja mit Dosen und Varianten so krass rumvariieren, aber ich glaube, den Nerv zu haben, das durchzuhalten, bis man das Richtige hat, das haben dann, glaube ich, eher weniger Leute.
Ja.
Ich finde sowieso, also ich habe das auch nie gemacht, aber bei mir war halt irgendwie der Grund meine Essstörung, die in den Beipackzetteln online irgendwo Gewichtszunahme als mögliche Nebenwirkung gelesen hat und gedacht hat, lieber depressiv als das, was total bescheuert ist natürlich. Aber ich finde, so lebenslang oder über einen längeren Zeitraum auf ein Medikament angewiesen zu sein, ist immer krass. Und vor allen Dingen, wenn es etwas ist, was mit deiner Psyche zu tun hat. Ne? Wenn es um eine körperliche Funktion geht, nach einer Krankheit oder so, ist das nochmal was anderes. Aber dein Leben lang oder über einen langen Zeitraum etwas zu nehmen, was deine Wahrnehmung und deinen Geisteszustand beeinflusst, finde ich super scary. Also ich glaube,
es ist ja so die größte Angst, die alle haben, auch irgendwie, weil man denkt, dass man ein anderer Mensch wird.
Ja, ich glaube, das ist schon ein Vorteil mit dem, dass man irgendwie krass anders wird. Wie gesagt, das ist ja auch eine Frage der Dosis und alles.
Ja.
Aber ich meine, es fressen ja auch super viele Leute die Pille und die machen auch was mit, auch mit der Psyche im Endeffekt. Also Depression ist ja eine Nebenwirkung, die auch aufgezählt wird.
Das ist sowieso so krass, der Pille. Was die Pille mit einem macht. Das ist wirklich, also da habe ich mich auch von Anfang an gegen gesträubt, die zu nehmen und hoffe, dass ich das auch niemals muss, weil das echt einfach Teufelszeug ist.
Ja, also was ich eigentlich sagen wollte, dass so deine Psyche beeinflussen kann, das tun fast alle Medikamente, also in fast jedem Beipackzettel ist es eine Möglichkeit. Mhm. Und da sind dann, glaube ich, wieder so Antidepressiva schon wieder krass stigmatisiert, weil alle denken, boah, die machen mich zu einem anderen Menschen.
Zombie, ja.
Genau. Ja. So ist es halt auch nicht.
Ja. Ja, nee, ich will das auch gar nicht pauschalisieren und verurteilen. Ich denke, dass es sicherlich Leute gibt, für die das eine gute Lösung ist, die vielleicht auch einfach nicht die Möglichkeit haben zu schauen, ob sie eine Besserung des Zustandes erfahren, indem sie sich Zeit für sich nehmen oder sie fangen an zu schreiben oder sie gehen irgendwie 2 Monate ans Meer oder was weiß ich. Da haben ja voll viele Leute keine Zeit für. Wenn du irgendwie an Depressionen leidest und du bist aber in einem Job, der es dir abverlangt, einfach zu funktionieren und das zu machen, ist das sicherlich eine gute Lösung. Erstmal, und deswegen kann man das gar nicht pauschalisieren. Bei mir war das immer so, ich wollte immer erst gucken, ob ich es irgendwie mit mir alleine ausmache, weil ich auch ein bisschen so falschen Stolz habe diesbezüglich. Mm. Ich habe irgendwie schon immer so ein bisschen so diesen Hang zum Märtyrertum gehabt, wenn es um meine Psyche geht, und stürze mich auch immer ganz gerne in das Leid. Ich war auch gestern bestimmt 2 Stunden geheult am Stück, weil ich einfach so fertig war. Mars ist ja gerade im Retrograde und das ist für mich so die absolute Bestätigung, dass Astrologie real ist, weil gerade alles schief läuft. Und nach der letzten Woche und dann gestern mit dieser Räumung an der Arbeit, weißt du, wir waren alle so kurz vor der Panik dort. Und das war ganz, ganz schrecklich. Da bin ich zum Beispiel auch neben mir gewesen. Also ich habe richtig gemerkt, den Moment beim Abbauen an der Arbeit, wo ich einfach so meinen Körper verlassen habe und gesagt habe, nicht mit mir. Und dann habe ich das alles wie durch so einen Filter wahrgenommen und bin auch irgendwann früher als die anderen einfach rausgegangen und bin nach Hause gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Da habe ich gestern aber auch 2 Stunden geweint und da lag ich auch auf dem Sofa und habe mich auch gefühlt wie in so einem Film und dachte, alles ist so schrecklich und alles tut so weh und die Welt meint es gerade so böse mit mir. Also so ein bisschen war ich auch gestern dann wieder in dieser Rolle dieser dramatischen, leidenden Person. Mhm. Habe mich da so ein bisschen zu wohl, glaube ich, auch drinne gefühlt. Und heute Morgen dachte ich so, steh jetzt auf und guck mal raus, es ist ein schöner Herbsttag und versuch mal.
Manchmal muss man es auch akzeptieren, wenn es so einen Tag scheiße ist.
Ja.
Und dann ist es am nächsten Tag besser. Ich finde Depressionen, ich habe es immer wie so ein Loch gesehen. Und früher habe ich mich in das Loch halt immer krass reinfallen lassen. Und mittlerweile, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann gehe ich nur mal kurz ins Loch. Oh, ich hasse Metaphern, aber ihr wisst, wie ich meine.
Ja, ja. Und tschüss.
Und dann bin ich am nächsten Tag auch wieder draußen. Ja. Mit einer Leiter gehe ich dann in dieses Loch.
Ratten in Berliner Wohnung. Like.
Ich hatte mal eine Ratte im zweiten Stock.
Oh, wer hatte noch keine Ratte in Berlin?
Aber im zweiten Stock ist sie vor mein Fenster.
Same. Okay. Wer in Berlin wohnt und noch keine Ratten hatte, der melde sich bitte jetzt bei mir. Slidet in meine DMs und erzählt mir von euren Erfolgsgeschichten.
In Kassel gibt es eine Waschbärplage. Also wirklich
geil.
Eine literal Plage. Ja, alle Leute, die nicht aus Kassel sind, sind so süß. Und Leute in Kassel hassen die einfach. Die greifen Hunde an, die haben keine Scheu, die kommen tagsüber einfach auf dein Grundstück, machen wie so ein Mensch einfach die Mülltonne auf mit den Händen und fangen an, sich daraus zu bedienen und verwüsten alles und so. Also,
boah, wie bei Sims, waren das nicht auch Waschbären, mit denen die Hunde dann kämpfen mussten?
Ja, stimmt, ja. Genau. Das machen die hier im realen Leben tatsächlich.
Boah, ich hatte gestern Hundebesuch und ich bin zu Tode erschrocken, weil der nachts, dem geht's leider echt nicht so gut.
Das ist ja auch depressed.
Vielleicht, ja. Der hat manchmal so, wenn er so aufgeregt ist, so Asthmaanfälle.
Nein, Baby.
Und es klingt wirklich wie, wenn ein Schwein richtig krass grunzt.
Nein.
Und davon bin ich aufgewacht. Ich war so, holy shit, was ist denn los? Oh, bis ich gecheckt habe, dass es der Hund ist.
Wie heißt der denn?
Joey.
Joey.
Aber dann hat er sich beruhigt, dann ging es wieder.
Gute Besserung.
Ja, gute Besserung an ihm. Der hatte auch so ein, vielleicht habt ihr es in meiner Story gesehen, so ein Ding in seinem Kopf, wie nennt man das, Trichter oder so?
So eine Halskrause oder so.
Ja, das ist so, damit er sich nicht die ganze Zeit selbst kratzt.
Oh nein.
Sieht die ganze Zeit aus, wie wenn so ein kleiner süßer Lampenschirm da rumläuft.
Die Hunde
so was bräuchte ich auch mal für meinen Kopf, damit ich nicht mal mein Gesicht anfasse.
Apropos, Skincare.
Gute Überleitung. Jetzt kommen wir zu unserem Sponsoring.
Ich habe hier noch Masken liegen.
Ja.
Habe ich zu Geburtstag gekriegt.
Oh.
Anti-Stress-Flut-Maske.
Und
schön.
Balanced Beauty.
Ich habe gerade 2 richtig schmerzhafte Pickel am Kinn. So richtig, so die so wehtun. Aber da ist gestern richtig geil Eiter rausgekommen. So richtig mit gegen den Spiegel
spritzen. Oh, nicht wieder der Eiter-Talk.
Ja, geil.
Das so Frieden, tell me more.
Ich liebe das. Oh, ich kann dir, ich kann gleich mal ein Bild an Sören schicken, wenn du noch bei ihm bist. Ich habe meinem Freund vor ein paar Tagen so einen kranken Mitesser aus dem Rücken geholt. Boah. So einen richtig, so einen schwarzen Stick einfach. Einfach so ein
Ich will es nicht sehen. Oh. Also es ist okay, jeder Mensch hat es, aber ich will es nicht sehen.
Ah, das liebe ich. Ja, and that's that, oder? Ich fand's voll.
Wie lange nehmen wir schon auf?
Schon
über eine lange. Stunde, ja.
Oh ja. Dann müssen wir den Skincare-Talk, dann machen wir eine extra Folge.
Ja, bitte.
Einfach mal zur Entspannung. Ja. Ja, aber das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Lighthearted.
Fand ich auch.
Ja.
Und ja. Danke, dass du da warst, Miri.
Danke für die Hört Einladung.
Hört Miris Podcast.
Sehr gerne, genau.
Zusammen mit unserem Nacheinander.
Ja.
Willst du den nochmal kurz pluggen? Mach das ruhig. Jetzt kommen wir zum Werbesegment.
Hallo, mein Name ist Mira Notwandi und ich habe einen Podcast, der nennt sich Danke gut. Hört jetzt rein. Das war's.
Gut.
Miri, welche drei Sachen holst du dir in der Mall, um den perfekten Nachmittag in der Mall zu verbringen?
Eine Gesichtsmaske. Ein Smoothie.
Yes.
Und wenn es Wonder Waffle gibt in der Mall, dann eine Waffel.
Da hätte ich Bock drauf.
Sehr schön. Ja, dann können wir ja gerne mal alle zusammen in die Mall gehen, weil es klingt nach meinem Gusto. Das ist mein neues Wort.
Machen wir.
Gusto. Ja, danke schön.
Danke euch.
Danke.
Gut. Tschüss. Tschüss.